In der heutigen Episode begrüße ich Tanja Kneubühler, selbstständig im Bereich Datenmanagement. Dabei hilft sie, Unternehmen ihre Datenqualität nachhaltig zu steigern. Sie kann auf einen umfangreichen Erfahrungsschatz zurückgreifen, da ihre ganze Karriere im Zeichen der Daten gestanden ist. Und sie hat in den verschiedensten Rollen und Unternehmensgrössungen dürfen tätig sein. Herzlich willkommen, Tanja. Schön, bist du da.
Danke für die Einladung, Adi. Freut mich auch, dürfen da zu sein.
Ja, ich habe ja kurz umrissen, was beruflich so, wo du daheim bist im Bereich Daten. Habe ich irgendetwas vergessen? Willst du etwas ergänzen, korrigieren?
Ja, Daten sind schon ein grosser Bereich von meinem Leben. Aber es gibt auch noch andere Gebiete, die einen Teil einnehmen. Und das ist vor allem auch die Imkerei und das Yoga. Ja. Und ja, ich merke einfach, dass der Ausgleich, wenn man so wirklich in einem Thema drin ist und Gedanken dann wirklich sich nur noch um das kreisen, dass das sehr kraftvoll ist. Und darum ist das neben den Daten auch so ein Gebiet, das immer mehr Platz einnimmt.
Guten Ausgleich in dem Fall wahrscheinlich auch, oder? Also, weil das eine ist sehr zahlentrieben, gehe ich davon an, technisch, und das andere ist eigentlich gerade in sich kehren oder in der Natur sein, oder?
Es hilft, so ein bisschen aus dem Kopf rauszukommen, genau.
Das glaube ich. Schön. Wir können, glaube ich, nachher dann noch ein bisschen reden, wenn es am Schluss darum geht, was machst du so als Ausgleich? Aber ja, dann würde ich sagen, dann kommen wir mal zum ein bisschen warm werden zu den ersten drei Fragen, die ich immer die gleichen stelle. Das erste ist, auf welches Tool könntest du im Alltag, im beruflichen Alltag nicht mehr verzichten?
Was momentan natürlich sehr wichtig ist, ist Teams oder Zoom, um sich wirklich mit den Leuten austauschen, dort auch Sitzungen zu machen, zusammen zu arbeiten. Ich denke jetzt vor allem im Corona hat das sehr zugenommen und das ist jetzt wirklich ein Tool, wo ich nicht mehr so drauf verzichten kann.
Ja, verständlich, oder? Also, wir haben uns das alle ein bisschen besser angeeignet, manchmal ein bisschen mehr, als wir hätten wollen, aber ja, es ist etwas halt sehr praktisch, ortsunabhängig.
Ja, das ermöglicht mir auch wirklich Kontakt nach Deutschland jetzt auch zu pflegen. Ich habe dort als Sparing-Partner und das wäre, glaube ich, sonst nie in dieser Form möglich gewesen. Also, das schätze ich gerade sehr.
Sehr gut. Hat sie auch etwas Positives noch dabei?
Definitiv.
Gut, dann das Zweite ist, hast du im Business-Kontext mal einen Tipp bekommen, den du als sehr, sehr schlecht erachtet hast?
Ja, kann man schon so sagen. Ich habe mal ein Team koordiniert und das war ein bisschen hart gewesen. Und dann bin ich dort auf den Projektleiter zu und habe gefragt, du, wie soll ich das am besten angehen? Und hat er mir dort einen Tipp gegeben, das habe ich schon gemerkt, so vom Gefühl her, es entspricht mir gar nicht, aber ich habe den Testballon mal gestartet und ja, dementsprechend ist das dann auch nicht so erfolgreich gewesen. Und da habe ich wirklich gemerkt, ich muss dort lernen, mehr auf mich zu hören, weil alles, was so mir nicht entspricht, das ist dann auch nicht zielführend. Und ja, das hat mir dann das aufgezeigt.
Darf man fragen, was der Tipp war? Ist es auf den Tisch hauen oder was ist so der Tipp?
Ja, schon sehr Druck machen. Ja.
Grundsätzlich muss man sagen, es ist auch wichtig, dass man sich auch bei der Führung sich selber bleibt, weil sonst ist man auch nicht authentisch und ja.
Es kommt zurück, genau.
Ja, genau. Gut, die letzte Frage ist eigentlich noch, hast du ein Thema, das dich sehr interessiert, wo du noch nicht hast im Detail recherchieren können, weil du vielleicht einfach noch keine Zeit gefunden hast oder vielleicht noch nicht die richtigen Mittel oder was auch immer?
Ja, ich gehöre ja zu den Scanner-Typen. Das heisst, mich interessiert ganz viel. Da hätte ich ganz viele Themen, wo ich mich könnte beschäftigen. Vielleicht so im Yoga-Bereich ist es so, dort habe ich mal angefangen, Harmonium zu spielen. Okay. Ich weiss nicht, ob ihr das könnt. Das ist so eine wie eine Box mit Tasten, aber ein bisschen kleiner als ein Keyboard.
Ja.
Und dort habe ich mal ein bisschen angefangen zu üben, aber meine Karriere ist jetzt gerade ein bisschen stagniert. Aber dort würde ich schon noch gerne mehr eintauchen. Und in Bezug auf Daten ist es Python. Das ist ja so eine Programmiersprache, wo ich mir vorstellen könnte, dass das dort auch in Bezug auf Datenqualität noch unabhängig könnte unterstützen und auch bei der Analyse und vielleicht Korrekturen helfen. Weil je nachdem ist es eben so, nach Datenbanksystem sind zum Teil die Programmiersprachen oder Skriptsprachen ein bisschen unterschiedlich und haben ein bisschen unterschiedliche Funktionen. Und dort muss man sich manchmal immer ein bisschen reindenken. Und wenn es da so eine Sprache gäbe, die vielleicht für alle könnte dienlich sein könnte, dann wäre das natürlich schon noch ein bisschen komfortabler.
Ja, ist ein grosses Ziel, ist eine grosse Sprache, oder? Aber ich glaube auch sehr mächtig. So. Also, ich kenne es nicht im Detail, aber das, was ich so ein bisschen höre.
Ich glaube, es ist beides, es ist sehr mächtig, aber es ist auch nicht so kompliziert wie andere Skriptsprachen.
Ja.
Nach ersten Recherchen, ich bin noch nicht richtig eingetaucht, aber das wäre auch noch ein Thema, das mich würde interessieren.
Das ist gut. Ja, da hast du ja gute Vorsätze für das neue Jahr, was vielleicht dazukommt, wird er sicher nicht langweilig.
Oh, oder? Definitiv nicht.
Genau. Gut, dann würde ich sagen, sind wir schon mit den ersten drei Fragen so ein bisschen warm geworden und jetzt kumpeln wir mal ein bisschen zurück, schauen mal deinen Background an. Woher kommst du? Was sind so relevante Karrierestationen gewesen? Ich würde sagen, am besten startest du dort, wo du denkst, macht Sinn, zum sagen, ja, das... Da ist der Ausschlag entstanden, eigentlich, als ich da reingekommen bin, wo ich heute bin.
Ja, das fängt wirklich schon sehr früh an. Das war in meiner Lehrzeit gewesen. Also dort bin ich in der Informatikerlehre mit Datenbankprogrammierung in Berührung gekommen. Und dort ist mir wirklich wie ein Licht aufgegangen, sozusagen. Also für mich ist sofort klar gewesen, dass Daten ein riesiges Potenzial haben und dass sie auch sehr zentral sind für Unternehmen.
Ja.
Und in dem Moment habe ich wirklich so mit, ja, was ist das gewesen? 16, 17 entschieden, Daten, das ist mein Weg.
Mhm.
Und da bin ich da auch sehr konsequent gegangen.
Ja. Also, du hast deine Ausbildung beim Kanton Luzern gemacht.
Ist ja.
Das, ja. Ja. Habe ich das richtig nachgeschaut auf LinkedIn?
Bild aus.
Genau. Bevor du die Lehre angefangen hast, ist dir, also, was ist dort, hat es dort irgendwie Punkte im Leben gegeben, wo du gesagt hast, ja, Informatik ist das Richtige? Oder also, wie bist du zu dem gekommen? Oder war immer klar gewesen, dass du die Informatik gehst?
Ja, so klar ist es nicht gewesen. Ich wollte mal Polizist werden. aber was sich schon immer ein bisschen abzeichnet hat, mir ist leicht gefallen, zu lehren.
Ja.
Ich bin auch eigentlich in der Mathe immer stark gewesen. Das Analytische liegt mir schon. Wir haben auch schon früh einen Computer daheim. Das heisst, ich bin mich wirklich den Umgang auch gewöhnt gewesen.
Ja.
Und ich habe auch gemerkt, für mich ist das sehr intuitiv gewesen. Und ich bin nicht so eine gewesen, die dann sehr Angst hatte vor dem.
Mhm.
Es gibt ja so Leute, die, wenn mal etwas kaputt gegangen ist und sie das Gefühl haben, sie sind geschultert, dann längen jetzt nie mehr Computer an. Das habe ich überhaupt nicht gehabt. Und wo es dann wirklich um die Berufswahl gegangen ist, ja, bin ich das schnuppern und ich hatte also das Gefühl, es ist ein spannendes Gebiet.
Mhm.
Es ist ja auch sehr ein weites Gebiet. Also,
ja.
Es muss ja nicht so technisch sein. Es hat zwar sehr technisch angefangen, natürlich. Ja. Ja. Ich meine, es hat sich jetzt auch sehr entwickelt. Und ich glaube, Informatik ist so ein grosses Feld, da findet es wirklich jeder ein Plätzchen.
Mhm. Hast denn du bewusst irgendwie, also im Bereich der Daten schon in der Lehre gesucht gehabt? Oder hast du einfach gesagt, wie sehr viele, du, ich brauche einen Lehrplatz im Bereich Informatik und die Lehrstelle vielleicht oder der Ort ist jetzt nicht ganz, ganz so much entscheidend? Oder hat das auch schon einen Einfluss gehabt?
Nein, also dort ist mir es gar noch nicht bewusst gewesen.
Ja.
Also ich habe wirklich sehr, ich sage jetzt mal, eine breite Lehre gehabt, wo früher ist das auch noch nicht so spezialisiert gewesen, wie das jetzt ist. Das ist wirklich alles sehr breit aufgestellt gewesen. Also ich habe wirklich Support gemacht, ich habe Windows aufgesetzt, 3.11 mit Floppy Disks.
Oh, sehr schön, ja, kenne ich noch von daheim. Ja.
Kommt man sich gerade alt vor, wenn man das erzählt. ich habe Netzwerkkabel wirklich, also Netzwerk installiert. Das ist wirklich sehr technisch gewesen.
Ja.
Aber halt auch die andere Seite, so ein bisschen Webentwicklung und dann in dem Zusammenhang auch Datenbanken. Und ja, ich kann es gar nicht so genau sagen, wieso das denn das alles so zusammengekommen ist, aber das ist dann einfach zu dem Moment gewesen, wo es eigentlich klar gewesen ist.
Okay. Ja, und dann bist du irgendwann schon mit der Lehre fertig gewesen und dann bist du weitergezogen zu der AZ Direct, oder?
Ja, genau.
Als dort hat es mir noch EDV-Sachbearbeiterin gesagt, wahrscheinlich heute auch nicht mehr so sagen, aber also AZ sagt mir halt etwas, so ein bisschen Direct Marketing, oder? In dem Bereich. Und ich glaube, wahrscheinlich dort schon Daten getrieben. Ist das so gewesen, oder sind sie jetzt mehr dort gekommen?
Nein, also ich habe dort wirklich also Adressabgleich gemacht für Kunden, die sich dann haben wollen, Adressen zusätzlich kaufen. Ich muss dazu noch sagen, ich habe dort eben Teilzeit das Ganze gemacht, weil ich nebenbei noch die Erwachsenenmatura gemacht habe.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz, auch dort ist schon der Datenweg sehr klar eingeschlagen gewesen.
Ja, ja. Das ist sehr schön, ja. Ja, und nachher so angesprochen, wahrscheinlich ist die Matura vor allem auch dann für die nächste Schritt, oder? Du hast nachher den Bachelor gemacht, den HSLU.
Ja, ich bin zwar zuerst noch schnell zu Bern eine Runde drehen.
Okay,
ja. Ich habe gemeint, Psychologie 6, aber ja. Ja, es ist ein spannendes Gebiet, aber es ist mir ein bisschen theoretisch gesehen an der Uni.
Ja,
und
ja.
Dann habe ich auch gemerkt, das Analytische ist schon dort, wo ich daheim bin. Und dann habe ich als Tech gewechselt.
Okay, ja. Ja.
Genau.
Okay. Ja, aber dort hast du jetzt eigentlich gesagt, was so der Ausschlag war, eben das Analytische mehr. Was ist denn so das Thema gewesen, oder was hast du dir unter dem, was hast du dir so vorgestellt, wenn jetzt eben den Bachelor dort machst im Tech? Was sind deine Ziele nachher gewesen denn eigentlich?
Ich glaube, ich wollte einfach noch vertieft in die Materie rein.
Ja.
Habe aber auch dort gemerkt, dass das Thema Daten ist noch nicht so aufgelesen gewesen, dazumal. Also, es ist jetzt auch schon vor 10 Jahren gewesen, aber nichtsdestotrotz, es sind so scheuche Anfänge gewesen, hat es mich gedacht. Also, ich habe, glaube im Masterstudiengang ein Thema gehabt, Datenbanken, und dann noch etwas mit Statistik, und that's it. Aber ich denke einfach so für das gesamte Verständnis, vor allem auch in der Technik, hat es mir sehr viel gebracht.
Ja.
Und hat auch wirklich dazu beigetragen, dass man halt kann dann, was für Daten braucht, ist ja, dass man kann das Technische mit dem ganzen Businessprozess zusammenbringen. Ja. Und dort habe ich wirklich so die technischen Grundlagen mir auch können erarbeiten, um dann das Ganze können zusammenbringen für das, was dann nachher braucht, um die Datenqualität zu verbessern.
Okay. Ja, spannend. Hast du einen guten Rucksack dort eigentlich packt noch eigentlich, oder, für den weiteren Weg, oder?
Ja, sicher. Es war so ein Grundstock gewesen, ja. Aber eben im Bereich Daten hat es noch nicht so viel gegeben. Das habe ich mir halt wirklich on the job müssen noch erarbeiten.
Aha. Ja, da kommt man noch gerade eins weiter, oder? Nachher hast du zu der Grossbank CS gewechselt, oder?
Ja.
Also, bist du im Bereich zuerst Release-Koordinatorin gewesen und nachher Solution-Engineering. Release-Koordination, also, ich kenne es von meinem ehemaligen Job. Was ist deine Aufgabe da gewesen? Ist dort vor allem so QS vor Releases gewesen, Planung, Testing, oder was ist dort deine Aufgabe gewesen vor allem?
Also einerseits war es Koordination mit dem ganzen Software-Team, und das war auch offshore gewesen, also zum Teil Indien.
Ja.
Und der andere Punkt war dann wirklich, schauen, dass rechtzeitig der Code parat ist und dass der auf diesen verschiedenen Umgebungen, also es sind natürlich riesig verteilte Testumgebungen gesetzt, deployen, schauen, läuft es durch, falls irgendwo Fehler gibt mit den DBAs, mit den Entwicklern schauen, wie fixen wir das jetzt, dass wir wirklich möglichst schnell wieder doch ein vorwärts machen, weil dann natürlich dann die Nächsten darauf gewartet, dass sie den gut können testen.
Aha.
Und ja, da bist du eigentlich wirklich so ein bisschen Mädchen für alles gesehen, oder? Ja. Einfach müssen schauen, dass der Ablauf reibungslos ist.
Ja, ja, ich kenne es von meinem ehemaligen Job. Mit ihnen hat man es immer müssen gut haben, weil sie hatten vielleicht auch noch ein Hintertürchen gehabt, vielleicht um noch etwas reinzutun. Aber nein, aber es ist natürlich logisch. Eben, bei so einer grossen Firma muss das sehr, sehr gut koordiniert sein und kann eigentlich... Eigentlich gibt es die Ausnahme nicht. Genau. Ja, nachher bist du ja weiter Solution Engineer bei der CS. Was hast du da gemacht? Jetzt kann man sich ja sehr viel darunter vorstellen, aber...
Also es war ja so gewesen. Ich habe ja dort, ich muss vielleicht ein bisschen ausholen, bei der Release-Koordination war es eigentlich eine zweiteilige Aufgabe gewesen, oder es war angedenkt, dass das ein Teil eben Koordination ist und der andere Teil wirklich auch die Datenbankprogrammierung.
Okay, ja.
Aber das ist dann die Programmierung war nicht möglich, weil das nicht mehr so viel zu tun hatte und das mit der Offshore relativ gut abgedeckt war. Ja. Also bin ich dort nicht so wirklich drin hineingekommen und dann habe ich so das Gefühl, ich möchte jetzt aber schon wissen, wie man da auf der Datenbank programmiert und wie das aussieht. Und dann habe ich mich entschieden, dort wirklich in Oracle-Programmierung, also PLSQL, einzutauchen.
Ja.
Und das war auch noch ganz spannend gewesen. Wir hätten müssen als Career Start, das war so ein Programm bei der CS, wo man nach einem Jahr hat müssen wechseln und hat man müssen eigentlich die Stelle sich wie bewerben oder eben suchen. Und ich habe genau gewusst, ich werde jetzt richtig Datenbankprogrammierung etwas machen, aber es hat gar keine Stelle so auf dem Trainee-Portal gehabt. Und dann habe ich einfach angefangen, umzutelefonieren mit allen möglichen Leuten, die dort im Datenbereich gearbeitet haben. Und auf einmal sind da Türli auf und dann ja, habe ich dort einsteigen können.
Sehr schön, ja. Ja, und dann bist du auch ein Zeitchen da gewesen und nachher hast du gedacht, willst du nicht komplett alles wechseln, sondern bist zu einer Firma gegangen, die einfach ein Buchstabe mehr hat, so der CSS, oder?
Ja.
Muss nicht alles neu anschauen. Ja, du bist dort als Data-Analystin und Softwareentwicklerin da gewesen bei der CSS. Mhm. Im ersten Fall, oder? Du hast ja drei verschiedene Jobs gehabt, ich gesehen, bei der CSS. Vielleicht auch andere Bezeichnungen, oder? Wie ist die Zeit bei der CSS gewesen, oder wie hat sich das so verhalten?
Ja, das war sehr eine spannende Zeit gewesen, weil ich bin natürlich von einer Firma gekommen, die man sehr spezifisch war und ich habe dort gemerkt, ich muss den Horizont auftun und habe dann wirklich etwas gesucht, wo man halt nicht nur technisch unterwegs ist, sondern auch die Business-Sicht hat. Ja. Und ich weiss, ich habe dort auch wieder vorher angerufen und gefragt bei diesem Job, ja, kann ich da so beides zusammenbringen? Und hat man gesagt, ja, genau, das suchen wir.
Ja.
Und dann habe ich mich dort beworben und ja, habe die Stelle bekommen. Und das war auch sehr eine turbulente Zeit, weil in diesem Team sind, ich glaube, 8 Leute gewesen. Und wir haben dort eine Strategie gerade gefahren, gehabt, alle Externen, soll man sagen, denen ihre Verträge zu beenden.
Ja, genau.
Und das heisst, ich habe dort innerhalb von einem halben Jahr Wissen übernommen von irgendwie Leuten, die 12 Jahre in diesem Unternehmen waren. Also, das ist alles sehr schnell gegangen. Ich habe natürlich sehr viel gelernt in sehr kurzer Zeit. So einen Sprung ins kalte Wasser sozusagen.
Ja.
Und wir haben so viel gemacht nachher dort. Wirklich, ich habe riesige Massendatenmutationen gemacht. Wir haben das ganze Projekt Zahlungsharmonisierung gemacht, wo wir da die IBAN-Nummern eingeführt haben.
Okay.
Hat dort über 1 Million Datensätze korrigiert, wo wir müssen in andere Systeme replizieren mussten. Das war natürlich ein riesiger koordinativer Aufwand auch gewesen. Dort habe ich natürlich auch sehr viel gelernt, auf was man muss achten, dass auch die technische Sicht sehr wichtig ist, wie viel mag so eine Schnittstelle auch schlucken, damit man überhaupt in der Zeit durchkommt, muss man vielleicht noch auf der anderen Seite schauen, dass irgendwelche Services abgestellt werden, weil sonst noch weitere Sachen ausgelöst werden. Also in so Datenbereinigungen muss man wirklich sehr weit denken, man muss mit sehr vielen Leuten zusammenarbeiten. Es ist nicht irgendetwas, was man einfach macht und dann hat es keine Auswirkungen, sondern dort muss man wirklich das Feld sehr gross abstecken.
Ja, und eben, wenn man so an Datenmutationen denkt, irgendwie, wenn man es einfach denkt, denkt man so, ah, dann geht man da in das Backend rein und tut das korrigieren von Hand. Aber das ist ja nicht deine Aufgabe gewesen, bei 1 Million Datensätzen am Schluss. Das wärst du wahrscheinlich heute noch nicht da.
Ja, wir müssen dazu sagen, sie haben schon eine recht gute Infrastruktur gehabt, aufgrund von Migrationen, die sie früher gemacht haben, haben sie da Möglichkeiten gehabt. Aber man darf es trotzdem nicht unterschätzen, keine Datenbereinigung ist gleich. Und halt auch die Gesamtmenge, das muss man einfach wirklich aufpassen, weil ein System im normalen Betrieb schluckt eine gewisse Menge. Aber wenn man mit 1 Million kommt, dann verhaltet sich das System zum Teil auf einmal ganz anders als sonst. Und das muss man so gut testen. Sonst hat man dann wirklich eine Überraschung und man hat dann grosse Aufraumarbeiten, wenn man dann dort einmal irgendeinen Bock drin hat. Also,
ja, das glaube ich auch.
Es droht nicht jeder, den Knopf zu drücken. Das habe ich schon ein paar Mal festgestellt.
Ja, das glaube ich. Eben in dieser Grössenordnung habe ich es nicht gehabt, aber eben, es ist halt schon... Ich habe es nur früher bei Newsletter gehabt, als ich bei Ricardo war, wo irgendwie ein paar... 1000 Leute irgendwie ein Newsletter bekommen haben, dann lese ich halt noch 5-mal durch, bis irgendwie, obwohl du weißt, es ist richtig geschrieben, aber du denkst immer noch so, es kann immer ein Fehler passieren, aber ja, habe ich auch gemerkt, es gibt gewisse Leute, die den Knopf am Schluss nicht drücken wollen, das ist richtig, ja, genau. So, als zweiter Schritt hast du dann eigentlich noch Auditor drauf gehabt, also Data Analytics Auditor, was war dort? Also was hast du auditiert oder was ist bei dir durchgegangen? Oder ist das auch in dem Bereich gewesen, von der Migration?
Nein, das ist wirklich, ich habe dann dort intern in die Revision gewechselt. Ja, wir eigentlich wollen das ganze Team Datenmanagement abbauen und da habe ich mir einfach die Gedanken gemacht, was ist der nächste Schritt?
Ja.
Und habe dann schon gewusst, es muss irgendetwas mit Daten sein und dort haben sie dann wirklich so etwas mit Data Science und halt Prozess, wo man auditiert drinnen kann. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist eigentlich eine sehr spannende Aufgabe und habe dann die Möglichkeit bekommen, die Stelle anzutreten. Und Ja, es ist dann auch so gesehen, dass ich wirklich den neuen Prozess reingeschaut habe, geschaut, wo sind die Schwachstellen, mhm, und dann das Ganze mit Datenanalyse probiert herauszufinden, ist dort wirklich eine Schwachstelle, und das dann auch wirklich können beweisen, wenn irgendwo etwas nicht sauber gelaufen ist. Ja. Und das habe ich natürlich können dann noch die ganze Prozesssicht oder auch Business-Sicht, und man hat halt mit sehr vielen Leuten vom Business zu, die dann eine ganz andere Sicht haben auf das ganze Thema oder auf das Geschäft, als jetzt zum Beispiel ein IT- oder ein Datenmanagement-Team. Und so habe ich dann eigentlich wirklich langsam von der Technik immer mehr ins Business hineingewechselt und können dort durchgehend die ganzen Sichten und was die Leute so treibt und wie sie denken.
Mhm. Ist das für dich eine positive Entwicklung für dich gewesen, zum sagen, jetzt mehr im Businessbereich, oder hast du gesagt, es ist spannend, halt beides zu sehen, oder? Weil meistens ist es ja spannend, wenn man sieht, wie spielt das zusammen, oder hast du dann irgendwie plötzlich etwas vermisst auf der technischen Seite irgendwie?
Ja, es ist in der Tat so gewesen, dass es halt dann nicht so eine grosse Teil-Datenanalyse gewesen ist.
Ja.
Und ich dann schon gemerkt habe, das ist mein Zuhause.
Ja.
Und dann habe ich mich dann auch entschieden, langsam mich wieder zurückzuorientieren. Und dann hast du wahrscheinlich den nächsten Punkt getroffen.
Natürlich, du weißt es.
Das Datenmanagement dann geleitet habe.
Ja.
Weil sie auch gemerkt haben, oh, das ist jetzt vielleicht nicht die gescheiteste Idee gewesen, dass man dort so abbauen wollte.
Ja.
Und da habe ich auch das Gefühl gehabt, ja, mal, das passt jetzt eigentlich gerade gut, also vom nächsten Schritt her, weil ich jetzt wirklich alles so zusammenbringen kann. Die Aufgabe gut könnt, ich habe die Hintergründe, wie die Leute arbeiten, gut könnt.
Ja.
Und das ist so wie ein bisschen der nächste Schritt gewesen, genau.
Du hast auf LinkedIn heisst es fachverantwortliche Datenmanagement, und fachverantwortliche ist immer so ein bisschen, glaube, eine versicherungsinterne Bezeichnung. Also wie würdest du denn die Stelle vielleicht noch beschreiben? Also eben, du hast vorhin ein bisschen angetönt gehabt, eigentlich, in welche Richtung es geht, aber hast du vielleicht irgendetwas so, für was habt ihr vor allem Daten zur Verfügung gestellt, oder für welche, wer sind die Auftraggeber intern gewesen, vielleicht bei euch auch?
Mhm. Ja, man muss vielleicht ein bisschen ausholen. Also Fachverantwortliche sind so wie, das ist so ein IT-Begriff dort drin, okay. Also mit so Fachcircle-Lead hat das dort geheissen. Und das Thema Datenmanagement ist halt so ein bisschen, ich sage jetzt mal, eine kleine Insel. Und darum hat man dort auch einen eigenen Fachcircle-Lead gehabt. Das ist auch wirklich so ein bisschen speziell jetzt gesehen. Normalerweise sind das wirklich noch ein bisschen breitere Rollen gesehen, aber durch das, dass das Thema so spezifisch ist, hat es dort einen Fachcircle-Lead für das Datenmanagement gegeben.
Okay, ja.
Da hatte ich auch PO-Rollen gehabt und Scrum Master und Data-Architekt, und wir haben dort einfach alles reingepackt. Ja.
Verschiedene Hüte müssen anhaben, das ist immer nicht einfach. Aber
sehr viele Hüte angehabt, genau. Weil man einfach auch gemerkt hat, ja, das Thema ist so spezifisch und es kann nicht einfach durch einen generellen PO abgedeckt werden.
Ja.
Und dort hat es wirklich jemanden gebraucht, der das Ganze ein bisschen versteht.
Mhm.
Und das ist schön, dass man das dort verstanden hat, dass das Datenmanagement eigentlich eine eigene Disziplin ist, was man heutzutage noch ein bisschen zu wenig im Fokus hat. Man hat immer so das Gefühl, jeder kann ein bisschen Daten mutieren oder migrieren, und das kommt dann leider manchmal nicht so raus, wie man gerne hat.
Mhm.
Das merkt man dann leider erst ein paar Jahre später, aber das ist ein grosses Thema. Gehen wir zurück zu der Rolle Datenmanagement. Also bei uns ist es so gewesen, wir sind vor allem auf die Stammdaten fokussiert gewesen, weil die Stammdaten sind natürlich die Daten, die sehr viele Teams Berührungspunkte haben in der täglichen Arbeit, und es ist wichtig, dass die Daten stimmen. Und dort haben wir mit sogenannten Applikationsverantwortlichen zusammengearbeitet, weil das ist halt so, die sind Spezialisten gewesen in ihrem Tool inne, und wir hätten das nicht alles können im Detail wissen.
Mhm.
Aber wir sind vor allem beizogen worden, wenn es komplexer geworden ist oder wenn es grössere Mengen gewesen sind, weil ich habe dort auch das Datenmanagement Board geleitet hatte. Und dort ist es wirklich um eine übergreifende Abstimmung gegangen. Weil wenn man einmal Daten korrigiert, dann hat es so Abhängigkeit in ein anderes System. Das heisst, man muss dort die Leute und die verschiedenen Gesichter zusammenbringen. Man muss ein gutes technisches Verständnis haben, damit man am Schluss wirklich an alles denkt, kann einschätzen, wie viel Aufwand ist es. Und wir haben natürlich auch die Tools gehabt, um überhaupt riesige Mengen zu korrigieren und eben auch unterhalb von diesen gute Logik reingehen. Also wir haben ziemlich alles auf die Datenbank können schreiben, was wir haben wollen.
Mhm.
Und das ist natürlich einerseits eine grosse Verantwortung.
Mhm.
Aber auch gefährlich. Nicht viele in der Firma,
das ist so.
Das hat immer so die zwei Sichten. Und man muss einfach dort wirklich wissen, was man macht. Und das kann man halt nicht einfach jedem geben.
Ja.
Und ja, eben der Knopf drücken ist dann wieder das andere. Ja. Aber das A und O ist dann halt wirklich auch das Testen. Also, dass man wirklich mit einem guten Gewissen kann, dann die ganze Datenmutation ansteuern. Mhm. Und wichtig ist auch eben, dass man auch gut mit der IT kann, sich abstimmen, weil das ist vielleicht manchmal der Teil, der dann ein bisschen fehlt, wenn die ganzen Applikationsverantwortlichen, die wir im Business unterwegs sind, gar nicht genau wissen, wo muss ich überhaupt alles abholen. Und das Bindeglied sind dann eigentlich wir sozusagen.
Mhm. Du hast jetzt recht viel von Mutationen auch geredet. Also wie kann man sich das vorstellen? Also wenn jetzt jemand eine Adressänderung macht, wird ja das nicht bei euch über den Tisch gegangen sein, weil das wird ja automatisiert irgendwo immer durchlaufen oder...
Das sind auch so kleinere Sachen. Wir sind wirklich mehr bei grösseren Themen zum Einsatz gekommen, weil das Kleinere kann man ja mal von Hand korrigieren. Ich könnte zum Beispiel noch mal zum Thema Zahlungsharmonisierung zurückkommen. Das ist vielleicht etwas, wo wir jetzt nicht gerade auf grosse Fehler eingehen, wo wir müssen springen. Aber dort ist ja mal entschieden worden, dass man IBAN-Nummern muss neu haben bei der Zahlungsverbindung oder bei den Bankkonten. Ja. Und früher war das noch nicht ein Muss gewesen, oder bevor der Zahlungsharmonisierung. Mhm. Und darum hat man dort müssen schauen, dass man wirklich überall die IBAN-Nummer ergänzt. Und dann hat man es können ableiten von Konten. Dann hat man müssen schauen, was sind die Regelungen. Ja. Und dann hat man das natürlich müssen für x Zahlungsverbindungen am Schluss machen. Oder?
Okay. Ja.
Und dann hat man es im Master-System gemacht und hat dann müssen schauen, ja, woher muss überhaupt alles repliziert werden und dann müssen schauen, kommt es dann auch richtig an im System. Ja. Das ist dann so ein bisschen die Aufgabe, dass dann wirklich gröbere Sachen sind.
Ja, okay. Ja, nein, jetzt würde ich sagen, hat man auch so ein bisschen einen Einblick gehabt. Eben, du hast vor allem auch am Anfang gesagt, eben, es sind vor allem Stammdaten, wo du tätig bist.
Genau. Ja, wir haben natürlich auch noch dort so eine Datenqualitäts- Checker sozusagen gehabt. Wir haben dort mit den Fachleuten zusammen KPIs definiert, wo wir gesagt haben, was ist euch wichtig, wo habt ihr im täglichen Bedarf? Mhm. Und sie haben dann wirklich auch gesagt, zum Beispiel, wir wollen höchstens 10% der Kunden, die keine Anrede haben, und das haben wir dann können automatisiert zustellen, wie viele Regelverletzungen gibt es, welche betrifft es, und dann haben sie können eigentlich proaktiv dann das Ganze korrigieren.
Ja.
Ohne dass dann wirklich der Kunde etwas davon gemerkt hat und es irgendwelche Auswirkungen hatte, die man nicht wollte.
Ja, spannend. Ja, wir haben ja miteinander nie zu tun gehabt, eigentlich in der CSS, businessmässig. Ich habe relativ viel noch so Analysen angefordert, wenn es darum gegangen ist, innerhalb vom Kundenportal zum Beispiel, Neuerungen zu implementieren eigentlich, dass man dort da auf Daten zurückgegriffen hat im Bereich von Analytics halt oder halt auch, wie oft ist das vorgenommen worden, dass man irgendwie eine Adressänderung gemacht hat, aber mehr, wie oft ist es passiert, also aus der Statistik raus eigentlich anstatt aus den Daten raus und ich glaube, darum haben wir wahrscheinlich jetzt weniger die Berührungspunkte gehabt, aber
ich nehme an, du hast mehr mit dem DWH zu tun gehabt. Das baut ja weit darauf auf. Wir haben eine weite Grundlage geschaffen, sozusagen.
Stimmt, ja.
Und das DWH war dann halt auch noch eine andere Anlaufstelle gewesen.
Da ist recht, ja, weil dort hat man meistens viel rausgezogen oder hat Cockpits mit dem gebaut, mit den Daten. Aber ihr seid eigentlich wirklich Basis gewesen, dass überhaupt so Sachen.
Ja, einerseits. Sind. Und andererseits war es schon so gewesen, wir haben wirklich die ganzen Daten gehabt vom Master-System dort. Mhm. Und wenn es manchmal so war, dass man im DWH die Felder nicht hatte und hat eine Auswertung auf die machen musste, sind sie zum Teil auf uns zugekommen, wo wir wirklich den ganzen Datenbestand hatten. Mhm. Für uns ist es natürlich, wenn wir müssen korrigieren mussten, wichtig war, dass wir den ganzen Datenbestand haben.
Ja.
Und dort haben wir manchmal noch Möglichkeiten gehabt, dann noch ein bisschen mehr zu machen, als vielleicht jetzt DWH an gewissen Stellen.
Mhm. Ja, sehr spannend. Ich denke, da hast du natürlich auch eben sehr viel mitnehmen können in dieser Zeit, oder, wo du in der CSS warst und halt auch viel Erfahrung hast. Ich gehe jetzt mal davon aus, ich weiss es wirklich nicht. In dieser Grössenordnung gibt es wahrscheinlich nicht mega, mega viele Orte, wo es überhaupt so viele Datensätze gibt, kann ich mir vorstellen. Oder ist das etwas, was ich jetzt ein bisschen überschätze? Oder was würdest du da sagen?
Schwierig. Also ich bin ja von der CSS gekommen, dort hat sicher noch mehr Datensätze gehabt.
Ja, das ist so.
CSS hat sicher einen grossen Datenbestand. Vor allem muss sie sie auch lange aufbewahren.
Ja.
Ja, ich denke, es ist schon etwas vom Grösseren.
Mhm. Ja, schön. Und nachher bist du weitergezogen. Ich würde jetzt behaupten, ich weiss nicht, wie viele Mitarbeiter die Schuler hat, aber ich gehe mal davon aus, ein bisschen weniger. Aber du bist dort der CRM- und Stammdatenverantwortliche gewesen. Mhm. Was hat dich zu dem Schritt bewogen? Oder was hat dich dort hergebracht?
Ja, also einerseits natürlich die Stelle. Mhm. Und andererseits habe ich dort schon ein bisschen gemerkt, dass ich noch ein bisschen mehr Zeit brauche für mich. Das heisst, ich habe dort nicht 100% gearbeitet, sondern Teilzeit.
Ja.
Und habe dort einfach die Möglichkeit bekommen, einzutauchen. Mhm. Und sie wollten wirklich eine Datenstrategie vorantreiben. Und das ist natürlich etwas, was mich sehr gereizt hat.
Klar, ja.
In einem kleinen Unternehmen. Und die Möglichkeit, natürlich dort auch viel mehr reinzusehen, ist natürlich ganz spannend.
Ja.
Also ich habe wirklich jetzt so den Schritt gemacht von den Riesenfirmen. Es ist jetzt immer kleiner geworden.
Ja.
Und ich glaube, ich habe jetzt ein grosses Verständnis, wie so auch die verschiedenen Grössen ticken.
Ja.
Und gleich haben alle so mit dem Thema Datenmanagement und Datenqualität ihre liebe Mühe. Mhm. Es zieht sich jetzt wirklich durch alle Grössen durch. Es ist ganz spannend.
Aha. Gut, eben, du bist ja dort eigentlich, eben, du hast einerseits Prozess etablieren, hast du geschrieben gehabt, und Datenqualität nachhaltig steigern. Was ist der reibungslose Betrieb vom CRM? Also du hast relativ eben viel Aufgaben dort gehabt. Also das hätte ich halt auch gereizt, eben die verschiedenen Bereiche hineinzusehen, eben jetzt halt von der Grösse ein bisschen runterzufahren, zum sagen, oh ja, ich will auch da dabei sein im Strategischen, oder ist das weniger dann ins Strategische reingegangen?
Mal ist schon ins Strategische reingegangen. Also wir haben dort auch die Grundlage geschaffen, um das Datenmanagement aufzubauen. Mhm. Aber ich merke halt immer wieder, es ist manchmal nicht so prioritär.
Ja.
Und das finde ich sehr schade. Wir wollen es zwar auf der einen Seite, aber nachher haben die letzten Schritte zu gehen, dort hadern die meisten Firmen.
Ja.
Was ich nicht so ganz verstehe, natürlich, mit
Daten. Ja, das ist klar. Vor allem jetzt auch in dem Bereich, oder bei Schulern, oder? Ich nehme an, dass es halt eben in einem CRM geht es halt auch um eben die ganzen Verkäufe, die tätig geworden sind. Marketing wird wahrscheinlich auch Grundlage bei den Daten haben, oder? Wo rausgehen immer, jedes Jahr, wo wahrscheinlich noch gewisse Printsachen wahrscheinlich rausgehen, könnte ich mir noch vorstellen, oder wie?
Ja, sie haben dort eigentlich schon noch recht Potenzial, sagen wir es so.
Ja,
und dort habe ich halt durch das, dass es so breit war und ich bin natürlich wirklich eine, ich gehe auf die Leute zu, oder? Ich habe das technische Verständnis, ich kann mich auch viel reindenken, ich verstehe halt auch die IT-Sicht und dort habe ich natürlich ganz klar dann nochmal mehr gesehen, was hat alles Einfluss auf Daten.
Ja.
Und da ist es mir wirklich so ein bisschen wie Schuppen von den Augen gefallen, was wirklich so die Einflussfaktoren sind auf Daten. Und das ist dann auch am Schluss der Ausschlag gewesen, wo ich sagen musste, hey, jetzt ist es Zeit, dich mit dem Thema selbstständig zu machen.
Das ist ein schöner Übergang.
Ja, gell?
Perfekt, das hätten wir es geübt, oder? Genau, und jetzt in diesem Jahr hast du gesagt, jetzt mache ich mich selbstständig. Du hast vorhin angesprochen, ein bisschen Gründe dafür, oder? Du willst helfen, dass Daten nachhaltig irgendwie eine Qualität haben, wo du jetzt eben viel Einblick hast, wo du sagst, gibt es vielleicht einiges an Verbesserungspotenzial. Aber ja, erzähl doch selber, eben, was ist die Grundidee von der Selbstständigkeit, die du dich jetzt gemacht hast? Oder was ist das Ziel von dir? Oder was hast du für eine Vision dahinter?
Also mein Ziel ist wirklich, eine nachhaltig gute Datenqualität mit einem pragmatischen Ansatz in Unternehmen zu etablieren.
Ja.
Ich halte nicht viel davon, so überdimensionierte Systeme zu kaufen, wo man nicht so gut eingliedern oder einbinden kann in Unternehmen. Ich habe das Gefühl, es ist nicht nachhaltig, wenn man einmal die Datenqualität korrigiert und dann aber nicht gerade den Ursprung korrigieren, dann ist man einfach wieder einmal am gleichen Punkt. Und ich habe das Gefühl, das sind so sehr viele Strategien, die man fährt oder die man am Markt kaufen kann. Mhm. Und ich hatte also immer so das Gefühl, das ist einfach nicht das Richtige. Man muss doch wirklich das ganze Thema gesamtheitlich auch anschauen, um wirklich diesen Problemen auf den Grund zu gehen, die zu lösen. Und nachher hat man wirklich eine saubere Sache.
Ja. Also wenn man dich jetzt würde, für ein Projekt dazu nehmen, ich weiss jetzt nicht, ob es richtig ist, dass man das Projekt nennt, was Was wäre so deine Hauptaufgabe? Ich meine, ist dann am Schluss so ein Audit von dem, was aktuell schon rum ist in der Firma? Und dann gibst du eigentlich einen Hinweis, dass du sagst, also es ist ja am Schluss, du hast es ja vorhin gesagt, es ist eigentlich ein strategischer Entscheid, oder? Weil einer ist einfach Daten korrigieren, eben ist nicht nachhaltig oder nicht mega nachhaltig. Was kann man sich darunter vorstellen, wenn jetzt du in eine Firma reinkommst, was machst du dort noch?
Ja, also es gibt mehrere Möglichkeiten. Das eine ist natürlich, dass man wirklich mal so eine Standortbestimmung macht. Für das habe ich den Daten-Health-Check.
Ja.
Und dort gehe ich auf die 5 Einflussfaktoren ein, anhand von über 100 Fragen. Also ich habe 5 Einflussfaktoren definiert, wo ich sage, wenn man die abgestimmt hat und optimiert hat, dann hat man eine gute Datenqualität.
Ja.
Und vielleicht hole ich jetzt dort noch schnell aus, was das sind. Also einerseits ist das Datenqualität. Dort geht es darum, wissen wir überhaupt, wenn wir von guter Datenqualität reden? Haben wir eine Definition, die man messen kann? Mhm. Weil alles, was man nicht messen kann, weiss man einfach nicht, wie steht es darum.
Aha.
Dann das Zweite ist das Datenmanagement. Das ist wie so ein kleiner Betriebsprozess, wo man immer wieder anhand von diesen Definitionen schaut, hey, welche Daten müssen wir noch korrigieren? Welche haben noch nicht die Qualität, die wir uns vorstellen? Weil es ist einfach so, wir produzieren täglich Daten und die muss man einfach wirklich auch betreiben wie ein IT-System. Muss zu denen schauen, muss sie warten, damit die wirklich eine gute Qualität haben. Dann das Nächste ist, man muss Prozesse anschauen. Einerseits gibt es Bruchstellen in Prozessen, zum Beispiel wenn man irgendeine Bestellung auf Papier bekommt, könnte beim Abschreiben Fehler passieren. Also, dass man dort vielleicht QS-Punkte einbaut.
Mhm.
Aber das andere ist auch, dass man sagt, hey, stimmen Prozesse innerhalb aufeinander? Das heisst, wenn jetzt zum Beispiel Buchhaltung einen Kunden sperrt, weil der einfach nicht zahlt, und die arbeiten mit einem Buchhaltungssystem, wissen das vielleicht das Marketing auch? Oder schreiben die da immer noch an? Ich meine, es geht da um Datenkonsistenz, wo man wirklich schauen will, dass man dort nicht irgendwie Kunden anschreibt, die man gar nicht mehr anschreiben
will.
Das Nächste ist natürlich die IT-Infrastruktur. Also auch dort geht es darum, wenn man mehrere Systeme hat, stimmt die Replikation. Weil dort ist manchmal so, dass ein System ein bisschen strenger ist als das andere, kommt überhaupt alles an auf der anderen Seite. Und ein wichtiger Punkt ist natürlich auch, sind die Infrastruktur auch so aufgebaut, dass sie passen auf den Prozess. Weil manchmal muss man irgendwo in einem Prozess etwas eintragen und vielleicht fehlt einem das Feld dort im System und dann fährt das Ganze an. Damit trägt irgendwo etwas ein, was gar nicht hingehört. Und am Schluss findet man das nicht mehr. Also, amigs auch ein bisschen schade.
Sicher, ja.
Und das Letzte, was aber ganz wichtig ist, ist die organisatorische Verankerung. Dort geht es halt darum, wo ist überhaupt das Datenmanagement oder die Datenqualität angesiedelt im Unternehmen? Also ist das irgendwo zu unterst? Ich meine, das ist auch ein Zeichen. Weil Daten sind halt etwas, das sich quer durchs Unternehmen zieht. Und wenn man das nachhaltig managen will, muss das auch irgendwo platziert sein, dass man auch das wirklich übergreifend koordinieren kann. Und das andere ist natürlich auch, dass GL steht auch ein bisschen in der Verantwortung, dass sie das auch zur Priorität machen, dass nicht Mitarbeiter immer nur nebenbei dürfen Daten korrigieren, weil das ist frustrierend, vor allem wenn man immer die gleichen Daten darf korrigieren.
Ja, wenn man wüsste, man müsste einfach einmal da vielleicht einen F vorleisten und dann müsste ich das nicht mehr machen, dann ist es wahrscheinlich auch nicht motivierend. Ja.
Aber meistens muss man so neben dem täglichen Job nochmal schnell ein paar korrigieren. Ja. Ja. Und das ist halt auch undankbar und es ist nicht wertschätzend. Und wenn das halt auch von der Geschäftsleitung nicht mitgetragen wird, dann ist es auch so, dass in der Belegschaft das Thema keine Priorität hat und das hat auch einen Einfluss auf die Datenqualität.
Ja. Ja, sehr spannend. Also jetzt hat man recht gut reingesehen, so ein bisschen eben wie vollumfänglich das ist eigentlich, was du dort anschaust, oder? Weil es geht ja dann auch sehr weit vom Know-how her, wo du musst mitbringen, oder? Also im Bereich so Architektur eigentlich. Also ich mache jetzt einfach ein einfaches Beispiel, oder? Ich gehe jetzt mal davon aus, irgendeine kleinere Unternehmung sagt so, wir machen jetzt eine neue Webseite und dann sagt man so, ja, heutzutage haben wir jetzt noch einen Chat auf der Webseite und da gibt es so Dutzende Lösungen, wo man einfach fast knopfdruckmässig implementieren kann. Ja, aber dann stehen dir wahrscheinlich die Haare fast zu Berg, wenn du denkst so, oh, okay, wo liegen denn die Daten? Und ja, wie schwierig ist denn das, oder? Dass man dann sagt so, man sagt, ja, schau, wir haben ein einfaches System, wo man auf der Webseite so irgendwie Chatlösungen könnte machen. Aber die Daten sind nie... Also hast du so Erlebnisse schon mal gehabt, dass du sagst, so, ja, vielleicht müssen wir das halt irgendwie in eine Schnittstelle bauen, dass das irgendwie ins CRM reingeht, dass man jeden Kontakt hätte? Oder sagt man dann manchmal auch, du, schau, es kommt darauf an, vielleicht sind das nur Nachfragen, die jetzt nicht in ein CRM rein müssen? Oder muss man das also ein bisschen von Fall zu Fall betrachten wahrscheinlich?
Ja, sicher muss man immer von Fall zu Fall schauen. Die Frage ist auch, gehören die Daten in ein CRM? Das ist immer sehr eine gute Frage.
Ja.
Ich habe schon Ähnliches mit Newsletter-Anmeldungen erlebt, dass man dann wie nicht weiss, welche E-Mail-Adresse gehört jetzt zu welchem Kunden im CRM inne. Und durch das natürlich Dublette entstehen. Das ist auch ein sehr grosses und mühsames Thema, das wahrscheinlich alle können. Und dort muss man natürlich schon schauen, dass man das auch geschickt kann, dann zusammenbringen.
Ja, weil es ist eigentlich noch lustig, oder? Also jetzt in meinem Bereich, oder, wo es so ein bisschen um die User Experience geht und halt auch an eine User Journeys baut, da denkt man immer so, ja, das geht dann von dem System eigentlich in das System. Also man denkt eigentlich aus Sicht vom Kunden, aber man muss dann halt das Technische anschauen. Und manchmal komme ich dann halt auch eigentlich an Grenzen, wo ich sage, so, ja, da gibt es einfach keine Verbindung, oder? Also man verliert den Kunden irgendwie aus einem Grund. Und ja, also dort habe ich sicher auch schon Berührungspunkte gehabt, so mit Daten, wo ich gedacht habe, wäre schön, wenn man wüsste, dass das die Person war, die da schon mal eine Anfrage zum Produkt, zu dem T-Shirt gestellt hat, dass wir eh wissen, okay, vielleicht muss er jetzt eine Werbung für ein T-Shirt bekommen oder vielleicht ein vorgeschlagenes Produkt auf der Webseite, wie auch immer, wie weit dass man das auch spinnen will. Aber ja, manchmal ist man dort halt einfach ein bisschen limitiert. Halt.
Ja, ich meine, alles kann man auch nicht machen.
Muss man ganz realistisch sein. Also irgendwann muss man auch sagen, das T-Shirt, wenn wir jetzt wieder das Beispiel nehmen, wenn das T-Shirt irgendwie, ich weiß auch nicht, 30 Stutz kostet und das System rundum so viel Geld kostet, um das aufzubauen, muss man dann auch irgendwann eine gute Rechnung machen.
Genau,
lohnt sich das? Genau, ja, richtig. Mhm. Ja.
Ja, das ist ja so.
Ja. Deine Zielgruppe, hast du... Wer betrifft das? Also ist das von kleinen bis zu grossen Unternehmungen? Oder sagst du, ja, ich habe die Erfahrung in den grossen Unternehmungen, will das externe Beraterinnen? Oder ist das eigentlich abgesteckt?
Ja, also ich denke, es sind schon kleinere bis mittlere. Bei grossen muss man schauen, wie man das integrieren kann und was sie genau für Erwartungen haben.
Ja.
Es kommt immer ein bisschen darauf an, was, wo sie stehen, was man vorfindet, ob es Sinn macht. Vielleicht macht es einfach auch nur Sinn, wirklich eine Standortbestimmung zu machen und ihnen zu sagen, da haben sie noch Potenzial, schauen doch da drin. Aber es kann natürlich auch sein, dass es eine Begleitung ist, wo man sagt, hey, wir haben jemanden, aber es ist manchmal ein bisschen schwierig, die nächsten Schritte zu gehen. Wir könnten so etwas wie einen Coach brauchen, das könnte man natürlich auch anschauen.
Ja, das ist spannend. Ich frage eigentlich, die Frage kommt daher, wenn jetzt irgendwie, weiß auch nicht, der Metzger Hugendobler mit ihrer Webseite, wo der halt mehr am Schluss eine Visitenkarte ist, dass die Leute wissen, wo der Laden ist, vielleicht noch ein, zwei Sachen ein bisschen digital macht, ist halt die Frage, oder? Du könntest ihn sicher beraten, wenn er gewisse Sachen besser könnte machen. Metzger ist vielleicht nicht so ein super Beispiel, aber wenn jetzt, ist mir jetzt nichts besseres Sinn gekommen, leider. Aber vielleicht hätte er ja auch einen Online-Shop oder Lieferservice oder so. Und dann ist ja auch die Frage, könnte sich der das denn überhaupt leisten, die Architektur aufzubauen? Oder sagst du, ja, es gibt manchmal auch einfache Lösungen, wie man eine saubere Datenqualität hat, ohne jetzt die ganz grossen Tools?
Ah, definitiv.
Ja.
Also, man muss immer schauen, was ist im Unternehmen vorhanden? Man muss wirklich auf diesen Grundlagen aufbauen. Mhm. Und man kann natürlich immer alles probieren zu automatisieren. Aber manchmal kann man auch wirklich so eine kleine Teilautomatisation machen. Man kann etwas händisch machen. Also ich bin überhaupt kein Fan, dass man muss sagen, hey, wir müssen jetzt das riesige System anschaffen, sondern es soll wirklich darum gehen, dass so ein Unternehmen ihnen passt.
Ja.
Weil man muss nicht irgendwie, ich sage jetzt einmal, eine Porsche immer haben. Es lenkt auch manchmal,
Ja, manchmal ist ein Porsche vielleicht auch nicht so richtig, wenn man irgendwie Waldweg muss fahren, dann ist die auch noch einmal falsch. Also jetzt in dem gibt es wahrscheinlich auch so Beispiele, wo man sagt, so, das ist da überdimensioniert. Oder?
Genau, also ich habe auch das Gefühl, es hat sehr viele überdimensionierte Produkte am Markt.
Ja.
Und man kann auch mit einfachen Mitteln, man muss einfach geschickt machen, oder?
Ja.
Sich da gute Datenqualität schaffen.
Mhm. Aber und du hättest jetzt, das wäre ja so ein bisschen der Health-Check, den du eigentlich gesagt hättest. Und nachher, wenn es so darum geht, das Doing innen, oder? Wie kannst du dort noch unterstützen? Bist du eigentlich so ein bisschen Projektleiterin denn dort, weißt du, wenn man so sagt, also alles machst du wahrscheinlich nicht selber, oder? Also, oder kannst du vielleicht nicht?
Nein, und ich glaube, es soll auch nicht so sein, dass ich jetzt dort reinkomme und Projektleiter bin. Ich glaube, es ist ein anderer Weg, und zwar stelle ich mir das so vor, dass man mit den Leuten zusammen diesen Weg geht, weil es ist mehr ein Coaching dann, damit man weiss, okay, wir haben jetzt die Person, wir bauen jetzt das Datenmanagement auf, sie ist in der Verantwortung und dass man dann auch mit ihr schaut, ja, was sind so die nächsten Schritte. Weil mir ist wichtig, dass am Schluss das Unternehmen wirklich selbstständig die Daten managen und nicht, dass ich etwas aufbaue, das vielleicht gar nicht ins Unternehmen reinpasst, dann gehe ich wieder und dann geht das Kartenhaus zusammen. Also es soll es wirklich nicht sein. Und das ist halt so, wir mussten die Schritte gehen, wo das Unternehmen auch mal mit gehalten.
Klar,
das ist dann sehr individuell. Aber dafür haben sie nachher etwas, das nachhaltig ist. Und das ist wirklich so das Thema, wo ich mir auf den Hut geschrieben habe.
Ja. Ja, und der Vorteil bei dir ist sicher auch, dass du unabhängig bist, oder? Also es gibt wahrscheinlich viele Anbieter, also viele Leute von Anbietern, die natürlich ihre Lösung müssen verkaufen, obwohl es dann vielleicht irgendwie, ich weiß auch nicht, das müssen reinzwängen in die Infrastruktur, aber sie können natürlich nicht ein anderes System empfehlen, oder? Und das ist wahrscheinlich schon ein Vorteil, oder?
Ja, und ich glaube auch, was neu ist, sie tun ja zum Teil Abhängigkeiten verkaufen.
Ja.
Und das kommt ja immer mehr. Sie kommen vielleicht günstig als Berater rein, aber nachher brauchst du noch das Produkt und du musst noch den Support haben von dort.
Ja.
Und das finde ich halt auch nicht okay. Also gut, ist ein Geschäftsmodell, aber...
Ist ein Geschäftsmodell, aber ja, halt am Schluss muss man auch sagen, ja...
Könnte ich jetzt nicht dahinter stehen.
Ja, verstehe ich, ja. Aber und du hast natürlich auch schon viel System gesehen, oder? Auch verschiedene eigentlich jetzt, oder? Mit deinen Stationen bisher. Und kannst natürlich vielleicht durch das auch besser abschätzen, was könnte reinpassen, oder? Wenn jetzt jemand mit einem grossen Produkt einfach als Sales tätig ist, der kennt vielleicht die anderen Systeme nicht einmal und verkauft dann einfach sie mit ihrer ganzen eben Infrastruktur und allem.
Ja, ich glaube, dort wird auch manchmal nicht so ganz im Interesse vom Unternehmen gehandelt.
Ja.
Und ich glaube, was halt auch der Fall ist, es können sich vielleicht der Bereich gut in der IT aus und verkaufen ein System und die anderen verkaufen dir vielleicht eine Datenkorrektur und können Prozesse ein bisschen, aber das Ganze zusammenzubringen, das ist eben Kunst. Mhm. Und ich glaube, von dem, also wirklich zum können nachhaltige Datenqualität schaffen, muss man eben diesen Bereich zusammenbringen und sonst fehlt immer ein Teil und man hat einfach eine Lösung, die nicht nachhaltig ist.
Mhm. Finde ich sehr, sehr schönes Schlusswort zu deiner Firma. Außer du willst noch etwas dazu sagen. Ich finde jetzt gerade so, da hast du jetzt eigentlich schön abgerundet, irgendwie gezeigt, auch, oder was gibt es alles für Berührungspunkte, was muss man auch alles wissen. Und ja, ich weiss nicht, hast du noch etwas zu ergänzen? Sonst würde ich eigentlich so in den letzten Abschnitt reingumpen.
Nein, ich glaube, wir gehen zum Schluss.
Ist doch schön. Ja, der letzte Teil, der ist immer so ein bisschen als Cooldown. Da geht es ein bisschen um Work-Life-Balance. Du hast ja bei der nach dem Intro kurz auch schon etwas angetönt gehabt, mit der Imkerei auch. Also, man hat jetzt da nichts vorgreifen, aber wie wichtig ist dir die Work-Life-Balance? Und ja.
Immer wichtiger, habe ich gemerkt.
Ja.
Also, ich komme mehr in die Life-Balance als in die Work. Ja, also, ich habe wirklich immer viel gearbeitet. Ich bin wirklich mit Herz und Seele immer im Zeichen der Daten unterwegs gewesen. Und jetzt merke ich einfach, dass ich den Ausgleich auch immer mehr suche. Und ich habe da wirklich zwei ganz tolle Hobbys gefunden, die mir ermöglichen, so ein bisschen völlig wieder aus dem Thema rauszukommen, wo ich dann wirklich voll absorbiert bin und so meine Inseln dann habe.
Ja, ich kann mir jetzt vorstellen, eben so Yoga ist ja eigentlich etwas in dem Bereich, oder? Da tauchst du ab und gehst eigentlich in dich, oder? Und vergissest dann alle Zahlen wahrscheinlich so ein bisschen rundum, oder ist das Ziel wahrscheinlich davon, oder? Aber ich finde das noch speziell, eben, es ist ja gerade dann auch, aus meiner Sicht, man sollte es nicht falsch verstehen, eine schnelle Art, um am Alltag ein bisschen zu entkommen. Natürlich, man sollte nicht beim Yoga stressen, aber es ist wahrscheinlich, man kommt relativ schnell wahrscheinlich aus dem Alltag raus, oder? Mit Yoga. Ist das auch so, oder?
Man muss einfach eine gewisse Routine haben, damit das schneller.
Ja, aber schnell ist da wirklich falsch im Bereich, im Zusammenhang mit Yoga. Ja.
Es ist wirklich so, wie soll ich sagen, die Routine, das ist schon so. Da kommt man halt auch wirklich immer schneller auch wieder bei sich an, sage ich jetzt einmal so. Und das ist schon wie bei allem. Die Regelmäßigkeit führt dazu, dass man wirklich schnell eintauchen kann in etwas anderes.
Ja. Ja, ich komme eben vom Schnell her, weil ich wohne irgendwie 10 Minuten, Viertelstunde weg von einem Wald. Und bei mir ist es wirklich so, wenn ich daheim bin und so, oder wenn ich einfach irgendwie durch die Stadt durchlaufe, kann ich nicht hundertprozentig abschalten. Aber wenn ich weiss, ich gehe rasch in den Wald rein, bin ich eigentlich fast einen Schritt in den Wald rein und dann bin ich wirklich schnell runtergefahren. Ohne, das hätte ich jetzt fast so ein bisschen verglichen mit Yoga oder das, was ich so ein bisschen kenne, halb von Yoga. Ich bin wirklich nur so ein bisschen basic mal ein bisschen reinschnuppern, aber ja.
Ja. Ja. Lohnt sich vielleicht sonst mal?
Ja, das ist ein guter Punkt. Ja, ja. Das Zweite ist noch die Imkerei, oder?
Mhm, genau.
Wie kann man sich das vorstellen? Also, ich habe es schon in den verschiedensten Ausprägungen gesehen. Also, ich habe in der Stadt, hier in Luzern, habe ich auch eine Kollegin gehabt, die übrigens auch bei der CSS geschafft hat, die bei verschiedenen Leuten auch angefragt hat, ob man auf so ein kleines Bienenhäuschen eigentlich platzieren kann. Die sind wirklich relativ klein. Aber ist das auch so etwas, oder bist du da ambitionierter unterwegs? Wie kann man sich das vorstellen?
Also, ambitionierter würde ich jetzt nicht sagen. Also, mir geht es wirklich um Freude am Tier. Ja, also, ich finde die hochspannend. Ich habe das Glück, dass ich dafür ein Häuschen brauche.
Ja.
Ich bin noch eine von diesen wenigen, weil mittlerweile haben sehr viele Magazine. Das sind die Boxen, die ihr überall seht.
Das ist das, was ich vorher wollte umschreiben und nicht gewusst habe, wie das heißt. Aber ist gut, Magazin. Ja. Ja.
Ja, der Vorteil ist halt von diesen Boxen, oder man braucht keine Baubewilligung und darum gibt es aber immer weniger Häusli.
Ja. Ja.
Und ja, ich habe jetzt halt das Glück, dass ich eins können übernehmen konnte.
Ja.
Und ich muss schon sagen, also wenn ich jetzt zu diesen Bei gehen. Also Bei ist dann Luzerner Hinterland-Dialekt, das ist Bindli.
Ja.
Für alle, die sich jetzt gerade gefragt haben. Ich werde da immer ein bisschen komisch angesehen. Ja, es ist einfach so, wenn ich dort bin, dann bin ich so auf die Völker fokussiert, dann ist wirklich alles weg. Also es ist ein bisschen wie bei dir, wenn ich in den Wald gehe.
Ja.
Da gibt es nur noch die, dann schaue ich, was braucht es, wie funktionieren die, gibt es irgendwo etwas zu tun. Und das ist wirklich auch eine Wissenschaft, muss ich schon sagen. Ja. Es ist nicht ganz einfach, ein paar Bienenvölker zu halten.
Ja, ja. Wie lange machst du das schon? Oder ist das ein Corona-Projekt wie so viele so Sachen?
Nein. Ich mache das schon seit 8 Jahren.
Ah, okay, ja.
Aber bis vor 2 Jahren hatte ich immer noch gesagt, ich bin Anfänger. Mittlerweile habe ich so das Gefühl, ich glaube, jetzt weiss ich ungefähr, wenn ich was muss machen. Man probiert natürlich auch viel aus.
Ja.
Aber es ist wirklich nicht mehr einfach, weil früher war es so, aufgrund des Wetters hat man sehr gut gewusst, in diesem Monat mache ich etwa das und in diesem Monat mache ich jenes. Und als ich schon den Grundkurs gemacht habe, hat es gesagt, normalerweise machen wir jetzt das, aber das Wetter ist so komisch, wir müssen jetzt mal schauen, was jetzt genau der nächste Schritt ist.
Ja.
Und es ist natürlich gut, dass du gerade so lernst, aber es ist natürlich auch nicht gerade einfach zum Einsteigen.
Ja, verstanden.
Also man zahlt Lehrgeld.
Ja, das kann man schon vorstellen. Ja. Eben, wie kann man sich das vorstellen? Du hast eben gesagt, es gibt einen Kurs. Da gibt es einfach so Kurse, die einem unterstützen. Also eben, du hast gesagt, Einsteigekurs, da gibt es irgendwie noch. Hast du da oder den meisten on the job gelernt oder on the fly gelernt, irgendwie während dem Machen? Oder? Wie ist das so?
Ja, beides. Also der Grundkurs, der dauert ja 2 Jahre.
Okay.
Und dort lernst du wirklich ziemlich alles.
Ja, das klingt nach viel, nach 2 Jahren. Also wie kann man sich das vorstellen?
Natürlich schon nicht wöchentlich. Also wir haben uns vielleicht so einmal im Monat getroffen. Ja. Oder je nachdem, im Sommer mehr, im Winter muss man zum Glück nicht so viel machen. Ja. Das ist eben das Schöne.
Ja, klar.
Und ja, dort lernst du wirklich viel, aber es ist halt immer noch etwas anderes, wenn du dann auf eigene Beine gestellt bist und dann musst du ins Volk hinschauen, wo jedes Volk ist auch anders. Also es ist halt...
Ist wie bei den Menschen.
Ja, es ist wirklich wie bei den Menschen. Man muss immer wieder schauen, was braucht jetzt das und was braucht dieses. Also ich meine, auch bei meinen Völkern, auch wenn vielleicht 4 gut sind und das 5. hat jetzt irgendwie ein Thema, dann muss man halt dort auch schauen, oder? Auch wenn sie am gleichen Standort sind und die gleichen Bedingungen haben.
Ja.
Es gibt einfach immer Unterschiede. Ja.
Ja. Und den Honig produzieren, ist das auch... Ist das eigentlich so der Anfangshintergrund gewesen, oder ist zusammen mit den Bienen so der Hintergrund gewesen, oder was?
Nein, mir ist nie um Honig gegangen.
Ja,
obwohl ich muss sagen, er ist sehr beliebt. Also ich habe immer noch Leute von der CSS, die kommen und fragen.
Ja, ja.
Ist ganz spannend. Ich mache auch keine Werbung, er geht auch sonst weg. aber es ist mir nie um den Honig gegangen. Ich bin jetzt auch nicht die, die jedes Tröpfchen raushält. Ich habe mal alle Völker verloren gehabt, vor irgendwie 5 Jahren. Und da habe ich mir echt überlegt, mache ich noch weiter oder nicht?
Ja.
Da habe ich so gedacht, ja nein, wenn das im Frühling nicht summelt, ist für mich nicht Frühling. Ich weiß auch nicht, ich kann es nicht einmal beschreiben.
Ja.
Da fehlt wie etwas. Mhm. Und da habe ich gesagt, so, alle Kästen putzen, sterilisieren und dann nochmal von vorne anfangen.
Ja.
Ja, ich habe es nicht bereut. Ich bin immer noch dran.
Ja, ja. Ja, das ist, also es klingt sehr spannend, muss ich sagen. Also auch, eben, dass man sich wirklich komplett auf etwas konzentriert, das ist etwas Schönes und eben halt auch verrissen ist, das ist halt schon auch etwas sehr Schönes.
Also es hilft einem schon, wenn man sich voll fokussiert und ruhig bleibt.
Ja.
Weil man kommt sofort die Rückmeldung vom Volk über, wenn man nicht so dabei ist.
Ja.
Und das äußert sich der neue Stich.
Okay, ja.
Also es ist wirklich so. Ich habe zum Glück nicht viel Stich, aber ich merke, wenn ich manchmal das Gefühl habe, ich muss noch schnell etwas machen, dann verwünscht es mich.
Okay.
Aber wenn ich schön ruhig bin, konzentriert und wirklich bei Ihnen bin, dann funktioniert das wunderbar.
Das klingt sehr gut. Also das ist auch eine gute... Das kann man ja gut mitnehmen, denke ich, so in den Arbeitsalltag, oder? Wenn man bei jemandem ist, vielleicht nicht noch nebenzu das und das überlegen, das und das machen, sondern sich auf etwas konzentrieren, ruhig sein, das ist eigentlich, kann man ja auch dort übernehmen, oder?
Ja, kann man glauben.
Kann man. ja, am Schluss habe ich eigentlich noch ein bisschen die Frage im Bereich so sonst irgendwie abschalten, irgendwie so im Bereich von Medien. Hast du irgendeine Empfehlung für Musik, Bücher, Serien, Podcasts oder was konsumierst du diesbezüglich und hast du da irgendwie einen Tipp?
Ich interessiere mich eigentlich für sehr viel.
Aha.
Ich glaube, da muss jeder wissen, für was er sich interessiert.
Ja.
Ich habe schon Sachen, die ich lese, aber meistens interessiert es die meisten nicht. Also etwas, was ich sehr spannend finde, ist der Sufismus. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Sagt mir leider nicht.
Das ist so die mystische Richtung vom Islam.
Okay.
Kann noch viel nicht. Aber es ist eine ganz spannende Philosophie dahinter.
Mhm.
Und da gibt es auch ganz spannende Dichter, der Rumi.
Mhm.
Und alles, was aus diesem Bereich kommt, verschlinge ich. Also wäre mal auch mal die andere Seite vom Islam vielleicht lernen können, kann ich sehr empfehlen.
Okay, ja.
Aber ja, sonst... Mir kommt relativ viel in die Hände und ich bin jetzt da nicht irgendjemand, der regelmässig Podcasts hört oder auch liest. Also es ist wirklich immer sehr, was gerade passt.
Ja, ich glaube, das ist ja auch schon ein guter Tipp. Also muss man ja auch sagen, oder, dass man wirklich vielleicht auch nicht immer festgefahren ist auf etwas, wo man sagt, so, schau, alles, was dort rauskommt von denen, finde ich spannend, sondern vielleicht auch ein bisschen selektioniert und sagt, ja, das finde ich jetzt gut. Oder etwas Neues mal kennenlernen,
ja,
oder?
Genau. Also ich bin dort wirklich auch sehr offen. Ich merke, ich lese da auch sehr viel.
Mhm.
Und finde es auch immer wieder spannend, so ein bisschen andere Sichten zu sehen, andere Inputs zu haben.
Mhm.
Das ist etwas, wo mir jetzt liegt, aber da muss jeder wirklich sein finden.
Ja, das ist doch gut. Ja, und die letzte Frage ist noch, wenn jemand mit dir Kontakt aufnehmen will oder mit dir in Kontakt treten, wie macht man das am besten? Über welche Kanäle?
Ja, am besten per E-Mail.
Mhm.
LinkedIn ist natürlich auch eine Möglichkeit.
Ja.
Ich denke, das sind so die zwei besten Kanäle.
Das ist gut. Du ich so noch verlinken in den Shownotes, dass du das nicht musst buchstabieren, das wäre dann nicht gut. Also, nein, ich tue das in die Shownotes rein. Und wir sind am Ende angekommen und danke vielmals für deine Zeit. Hat mir sehr viel Spass gemacht. Der danke Einblick dir. In die Daten.
Ja. Ich hoffe, ihr könnt etwas mitnehmen.
Ja. Und sonst, eben, wenn man nichts könnte mitnehmen oder wenn man immer noch nicht weiss, ja du, jetzt wüssten wir, was wir müssen machen, weiss man ja zu wem was man kommen kann, oder? Wo im Bereich Daten kann unterstützen kann.
Also alle, die gerne saubere Daten haben, sind herzlich willkommen bei mir.
Schönes Schlusswort. Danke vielmals.
Danke dir, Adi.
Das war es wieder von der heutigen Episode von Meet the Geek. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du hast ein bisschen etwas daraus mitnehmen. Die nächste Sendung wird in 2 Wochen erscheinen. Dass du die nicht verpasst, abonnierst du uns am besten auf dem Podcast-Player von deinem Vertrauen und dort, wo es geht, kannst du vielleicht noch eine Bewertung da lassen. Das hilft uns auch sehr. Danke vielmals und bis bald.